Ja, auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Es klang schon an, dass es mit dem Thema Gebet weitergeht und heute zu einem Abschluss kommt. Wir haben ja so ein Jahresmotto, Gemeindeleben mit 5 Gs, Gebet, Glauben, Gemeinschaft, Gaben, Gottesdienst. Und es ist sicher gut, da weiterzugehen. Heute geht es um gemeinsames Gebet. Es gibt eigentlich 3 Hinweise auf erhörtes Gebet in der Bibel. Der erste ist Glauben. Was ihr gläubig erbittet, werdet ihr empfangen. Das heißt, wenn ich Vertrauen habe, werde ich das empfangen, was Gott mir geben möchte. Glauben, die erste Voraussetzung oder erster Hinweis. Das zweite, Gebet im Namen Jesu. Jesus sagte mal, bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten, bittet, so werdet ihr nehmen, damit eure Freude vollkommen sei. Einige kennen diesen Vergleich mit der EC-Karte, wenn ich zum Automat gehe mit einer EC-Karte, aber die PIN-Nummer nicht weiß, nützt es mir nichts. So ging es gerade unserer Tochter, die wollte ein Mountainbike kaufen, hatte aber eine neue Karte von der Bank und hat dann 3-mal die falsche Nummer angegeben. Damit war der Kauf storniert, ja. Es nützt also nichts, wenn ich nur die äußeren Voraussetzungen habe. Ich muss auch noch die inneren finden. Und ich vergleiche Jesu Name mal mit diesem PIN-Code. Das heißt, hier habe ich Zugang zu dem ganzen Reichtum Gottes, wenn ich Jesus kenne und deshalb auch in seinem Namen beten kann. Nicht als Formel, die ich jetzt hinten irgendwann ans Gebet dranhänge, sondern einfach als Verbindung zu ihm. Das erste war also Glauben, das zweite im Namen Jesu und das dritte nach dem Willen Gottes. Steht im 1. Johannesbrief, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten, wissen wir, dass wir es empfangen haben. Perfekt. Ja, nach seinem Willen, das heißt bei manchem, was wir beten, wissen wir, das ist Gottes Wille. Bei anderen wissen wir es nicht. Da kann man das ja ins Gebet hineinsetzen und sagen, ich bitte darum, wenn es dein Wille ist. Erhört das Gebet also durch Glauben. Im Namen Jesu und nach seinem Willen. Ja, zum Gebet gehört aber auch Gemeinschaft. Es gibt in der Apostelgeschichte 2, Vers 42 einen Hinweis, was Gemeinde ausmacht. Da heißt es, sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den gemeinsamen Gebeten. Das sind 4 Kennzeichen einer Gemeinde, aber auch eines Christen, denke ich. Das erste ist Apostellehre heißt für uns heute die Bibel. Die Bibel zu kennen, finde ich fantastisch. Wir haben sicher auch katholische Gottesdienstteilnehmer heute Morgen hier unter uns. Im katholischen Bereich war es ja über Jahrhunderte verboten, die Bibel privat zu lesen. Nicht nur unerwünscht, sondern ausgebremst. Aber inzwischen ist es nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, die Bibel zu kennen. Das finde ich hervorragend. Dieses Buch der Bücher persönlich kennenzulernen und auch das, was darin steht, zu erfahren. Apostellehre ist das erste, Gemeinschaft. Christsein ist ähnlich wie Fußballspielen, eine Sache der Gemeinschaft. Man kann natürlich auch allein Fußball spielen, den Ball gegen die Wand kicken und wieder zurück oder ihn versuchen, in der Luft zu halten. Aber das ist relativ langweilig. Erst in einer Gemeinschaft macht es Freude und kommt es zum vollen Einsatz. Christsein kann ich natürlich zu Hause, das ist völlig klar und auch alleine, aber in Gemeinschaft erfüllt es den Plan, den Gott ihm gegeben hat. Gemeinschaft, die Frage, mit welchen Christen haben Sie über den Gottesdienst hinaus Gemeinschaft? Wem begegnen Sie? Wo treffen Sie sich? Wo sind Sie im Gespräch? Oder in gemeinsamer Mitarbeit? Ja, dann käme das Brotbrechen, das haben wir ja nachher, Abendmahl. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus als dem Erlöser, der sein Leben für uns gab, der aber heute als Auferstandene unter uns ist. Ist sicher etwas sehr Schönes. Und das letzte, gemeinsame Gebete. Gebet ist ja etwas sehr Wichtiges, aber im deutschen Bereich ist es ja oft so, dass, sage ich mal, früher der Glaube zum persönlichen Intimbereich gehörte. Das heißt, ältere Leute sprachen weder über Sexualität noch über ihren Glauben. Darüber redet man nicht. Aber in der Bibel steht ja das Gegenteil, da heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, ihr werdet diesen Glauben bezeugen und mitteilen. Es gibt so ein nettes Gespräch im Büro, wo eine Sekretärin mit ihrem Chef spricht, das heißt mit einem Mitarbeiter, nicht mit dem Chef, und ihn fragt, was machen Sie am Wochenende? Und er sagt, Sie werden lachen, ich gehe in den Gottesdienst. Und sie sagt, sie werden noch mehr lachen. Ich auch. Zwar an einem anderen Ort, aber sie wussten voneinander nichts, weil sie nie über das Thema gesprochen haben. Glauben ist etwas, was auch Gespräch ermöglicht. Und gemeinsames Gebet ist natürlich noch mehr als nur Gespräch über den Gottesdienst. Ja, in der Bibel steht hier Apostelgeschichte 12, eine spannende Geschichte. Da hatte der König Herodes gerade den Jakobus hinrichten lassen. Und das gefiel der Menge. Ja, so ein öffentliches Schauspiel, öffentliche Hinrichtung. Denken Sie an China, wo ja immer noch viele Leute hingerichtet werden. Da füllt sich immer ein ganzes Stadion und die Leute sind furchtsam und furchtbar erregt, wenn da die Leute hingerichtet werden. Entsetzt und begeistert gleichzeitig. Der Herodes stellte fest, das begeistert die Leute. Deshalb hat er gleich den Nächsten gegriffen, den Petrus, den schon mal als Vorrat ins Gefängnis gesetzt und scharf bewachen lassen, um ihn dann wahrscheinlich auch hinzurichten. Aber es kam anders. Der war zwar nachts bewacht von zwei Soldaten, angekettet nach rechts und links. Aber dann heißt es hier, Kapitel 12, Vers 5, von der Gemeinde wurde inständig für ihn zu Gott gebetet. Das heißt, die haben in der Nacht nicht geschlafen, sondern sich getroffen und gemeinsam gebetet für den Petrus. Ja, wofür sie gebetet hat, kann man sich denken. Für sein Wohlergehen, dass er nicht hingerichtet wird, vielleicht auch für seine Freilassung. Und dann schickte Gott einen Engel, der den Petrus befreite, löste die Ketten, öffnete die Tür, später auch die Stadttore. Und der Petrus kam dann zurück zu dieser Wohnung, wo sie gebetet haben. Er dachte sich das schon, klopfte an und eine Magd öffnete ihm und dachte, es sei ein Gespenst, weil der Petrus ja im Gefängnis lag. Wie konnte der hier vor der Tür stehen? Und sie ging rein, aber sagte, es sei der Petrus. Und die Leute meinten, das sei ein Irrtum, das wäre nur ein Geist von ihm. Aber er klopfte weiter, bis er dann schließlich reinkam. Insofern auch interessant, auch man braucht manchmal Zeit, um seine eigenen Gebetserhörungen anzunehmen, weil man das sich anders vorgestellt hat oder nicht so schnell oder nicht so direkt. Aber sie kommt. Ja, er konnte dann mit ihnen reden und hat sich dann verborgen. An einer anderen Stelle gab es vier Freunde, die einen gelähmten Freund hatten und wussten, Jesus kann auch Gelähmte heilen. Sie haben diesen Gelähmten geschnappt und zu Jesus geschleppt. Und da die Menge ihnen den Zutritt verwehrte, sind sie dann übers Dach gekommen, haben da das Flachdach abgedeckt und ihn vor den Füßen von Jesus niedergesetzt. Und es ist ja immer die Frage, ob man Glauben auch sehen kann oder ob das nur so was Inneres ist, was unsichtbar bleibt. Hier konnte man Glauben sehen. Da heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Ja, sie hatten ja alle Unnehmlichkeiten auf sich genommen, sogar Eigentum eines Hausbesitzers beschädigt, um ihrem Freund zu helfen. Als Jesus ihren Glauben sah, dann hat er ihm erst die Sünden vergeben und ihn dann geheilt. Diese vier Freunde würde ich heute mit vier Betern vergleichen, die sich um jemand anderes kümmern. Heute kann ich ja jemanden nicht zu Jesus bringen, indem ich ihm vor die Füße setze irgendwie, aber ich kann ihn betend zu ihm hinbringen und erwarten, dass Gott in seinem Leben handelt. Ja, ich freue mich, dass Gebete erhört werden. Und die Frage ist natürlich immer nach einem Gebetspartner. Wen finde ich, mit dem ich zusammen beten kann? Manche von Ihnen hat noch kleine Kinder und das ist ja immer interessant, wenn dann eine junge Frau Kinder hat, dann überlegt sie, was soll ich denn jetzt machen? Gibt ja das nette Stichwort religiöse Sozialisation. Was soll ich da jetzt tun? Soll ich mit denen beten? Auch wenn ich persönlich sonst manchmal nicht so bete. Und wie soll ich beten? Kriegen die was, was sie auswendig lernen oder was Freies? Wir haben mit unseren Kindern so ein Gruppengebet gemacht, das heißt ein freies Gebet. Jeder konnte das sagen, was er wollte. Meistens waren das kurze Dankgebete für den Tag, die sich so nicht furchtbar unterschieden haben von dem Gebet des Vortages. Aber es hat Freude gemacht, als Gruppe zu beten. Immer die Frage, wer fängt an? Ja, dann hatten wir mal für einen jungen Mann gebetet, der einen sehr schweren Verkehrsunfall hatte. Das war der damalige Leiter der Klostermühle, Bernhard Riebsch, dem ein schweres Motorrad vorne in seinen VW-Bus hineinfuhr und Motorradfahrer war sofort tot. Er selber lag dann viele Wochen im Koma und da wir ihn alle gut kannten, haben wir dann für ihn gebetet abends, waren unsere Kinder noch kleiner und irgendwann fing er dann an, aus dem Koma aufzuwachen, mal so minutenweise und dann stundenweise und dann fing er an, wieder sprechen zu lernen und fing an, mit seinem künstlichen Bein dann wieder laufen zu lernen. Und nach so einem Jahr, dann haben wir so auch langsam es mal vergessen, für ihn zu beten. Aber unsere Kinder sagten, nein, wir müssen noch für den Bernhard beten. Das fand ich gut, einfach weil ein Stück Treue sichtbar wurde in einem gemeinsamen Gebet. Ja, Gebet in der Gemeinde. Wir hatten vor vielen Jahren mal einen Besucher hier, der so scherzhaft fragte, ist das bei euch auch so, dass ihr mit dem geringsten Gebetseinsatz die größten Gebetserhörungen habt? Das war natürlich ironisch gemeint. Wir mussten sagen, dass es wohl nicht so ist, aber haben uns das zu Herzen genommen und dann eine Gebetsgemeinschaft gegründet, 1974, die sich samstags traf und bis heute immer noch trifft, also jetzt schon über 30 Jahre. Und wir stellten fest, das ist sehr gut, denn seit der Zeit fing der Gottesdienst an, regelmäßig Freude zu machen. Vorher gab es mal Gottesdienste, die Freude machten, andere wieder weniger. Aber wir stellten fest, wir beteten ja nicht nur für den Gottesdienst, sondern auch für Personen, für Anliegen dieser oder jener Art. Da war ein Zusammenhang zwischen Gebet und Gottesdienst, einfach ein Stück mehr Wärme. Es gab einen bekannten Prediger, mancher wird ihn kennen, vom Namen her Spurgeon in England, der mal einem Gast sagte, ich will Ihnen mal die Heizung zeigen für unser Gebäude hier und für den Gottesdienst. Er ging mit ihm dann in einen Nebenraum und da saßen ganz viele Beter und sagten, das ist die Heizung für unsere Gemeinde und auch für diesen Gottesdienst. Ja, wäre schön, wenn diese Heizung zunimmt, auch bei uns. Einige von uns beten in Zweierschaften, das heißt, sie treffen sich mit jemand regelmäßig, sei es vor der Arbeit oder wenn sie keine Arbeit haben, dann eben auch im Lauf des Tages irgendwann, einmal in der Woche, um füreinander zu beten, aber auch für andere. Das finde ich hervorragend und tue es persönlich auch und denke, dass Gott das segnet. Wir hatten hier in Hausen früher mal eine Jugendwoche im katholischen Pfarrheim, weil wir noch keine Gemeinderäume hatten. Die Gruppe, die das durchführte, hieß Jesus Heute, waren so Teenager zwischen 15 bis 17 Jahre alt, ganz wilder Haufen, aber sehr aktiv und voller Freude im Einsatz. Ersten Abend, den wir in diesem Pfarrheim hatten, da waren 250 Jugendliche gekommen. Es war zu einem Film über Rauschgift, aber der Filmapparat lief nicht die erste halbe Stunde. Kann man sich vorstellen, was da los war. Aber es war dann eine sehr gesegnete Woche. Und dieser katholische Pfarrer Koch, einige von Ihnen werden ihn noch kennen, der uns das Haus zur Verfügung stellte, der wohnte dort natürlich und hat diese Gruppe beobachtet. Und hinterher sprach ich mit ihm mal, als die Woche vorbei war, sagte, na, ich dachte am Anfang, ja, die sind ganz schön fanatisch. Die rannten immer so ein paar raus dann während der Veranstaltung und haben dann irgendwo gebetet, wenn was los war, und dann sind sie wieder reingegangen. Ich sagte, das hielt ich ja für ein bisschen überspannt. Aber dann war ich neulich mit meinen Kommunionkindern, da war so ein ganz schwieriger Junge, und da fiel mir das ein, was haben die gemacht, wenn es schwierig wurde, immer rausgerannt, gebetet. Da habe ich dann auch für ihn gebetet. Und dann kam mir eine sehr gute Idee, wie ich den anstellen konnte im Laufe meines Unterrichtes. Und da war der befriedigt und ich auch und wir hatten Ruhe. Und da merkte er, vielleicht war es ja doch nicht so überspannt, sondern einfach gut, auch zwischendrin für etwas zu beten. Ich war vor Jahren in den USA und wohnte bei einem Ehepaar. Er war Polizeioffizier, gerade in Rente gegangen, weil er mit 52 Jahren einen Herzinfarkt hatte und dann seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Und er war gerade kurz zuvor zum Glauben gekommen an Jesus. Ich lernte auch seine Frau natürlich kennen. Und da gab es vier Frauen, die sich regelmäßig trafen, einmal die Woche, für 2-3 Stunden. Sie haben zusammen Austausch gehabt. Und dann hatten alle vier ungläubige Männer. Das ist ja oft so, dass die Frauen gläubiger sind als die Männer. Und sie haben dann für sich gebetet und für ihre Gemeinde und für ihre Männer. Schon 4 Jahre lang, als ich kam, waren schon von den 4 Männern 3 zum Glauben gekommen. Das heißt, mein Gastgeber war der 3. Und ich wurde auch mit dem 4. bekannt gemacht. Das war ein Konditormeister, der ein sehr nettes Geschäft hatte. Und er war schon ganz offen für diesen Glauben an Jesus. Und dieser Gastgeber von mir, der sagte dann, weißt du, wenn du in Deutschland bist, dann schreib mir doch einen Brief auf Deutsch und erzähle ganz viel über Jesus. Denn dieser Konditormeister, der kann gut Deutsch und den lasse ich dann diesen Brief übersetzen. Und dann sind wir schon mitten im Gespräch. Ja, so kann man also auch Dinge schon einfädeln, aber ich denke, aus Liebe. Ja, ich sprach mit einem Dekan aus dem Westerwald und dort ist teilweise eine etwas frommere Gegend. Und er sagte, in seiner Gemeinde treffen sich 50 Leute zum Gebet, meistens Frauen, einmal die Woche. Und die haben eine interessante Art zu beten. In so einem kleinen Ort kennt ja jeder jeden. Ich sagte, die beten Straßen durch. Ja, die fangen dann bei der Hausnummer 1 an, wissen ja, wer da wohnt und wofür es gut wäre, für den zu beten, was ihm fehlt. Und dann beten sie bei 3 weiter und 5 und 7. Und wenn sie oben angekommen sind, beten sie die Straße wieder zurück. Und das hat mich natürlich schon begeistert, obwohl wir also so weit noch nicht sind. Und die Leute natürlich auch in diesem Sinne nicht kennen. Wir wissen ja oft nicht, wer in den Häusern wohnt. Aber ich denke, das ist zum Segen, wenn Leute so intensiv beten. Ja, wie sieht es aus in der Bibel mit Gebetsgemeinschaften? Ich denke, die größte Gemeinschaft hat einmal ungefähr 120.000 Personen im Gebet vereint. Das war in der Hauptstadt des Assyrerreiches Ninive, wo Gott einen Propheten hingeprügelt hat, diesen Jona, der dann dort predigte, dass Ninive untergehen würde. Aber der König sagte, das wollen wir nicht, sondern sie haben Buße getan. Und er hat öffentlich ein Gebet für sein Volk verordnet, sogar mit Fasten verbunden. Und die Arbeit ruhte, es war also wirklich Buß- und Bettag, aber nicht nur ein Tag, sondern viele Tage. Und Ninive wurde verschont. Da sind 120.000 Leute zu Betern geworden. Ninive ist dann später doch untergegangen, aber etwa 110 Jahre danach. So lange hat es gehalten, also 3 Generationen ging es etwa weiter, ehe Gott dann die Stadt doch gerichtet hat. Eine ganz große Gebetsversammlung. Ein deutscher Kaiser hat ja auch mal einen Bußenbettag installiert. Inzwischen haben wir ihn wieder unserer Wirtschaft geopfert, obwohl ich denke, auch vorher diente er kaum zum Bußetun und Beten, sondern war eigentlich mehr ein freier Tag für die meisten Leute. Ja, wie sieht's aus in einer Gemeinde? Wer betet dort und mit wem und wofür? Ein Freund von uns sagte mal, man merkt genau, wofür gebetet wird und wofür nicht. Und man merkt, wann gebetet wird und auch wann die Leute wieder aufhören zu beten. Jetzt könnten Sie so mal unser Gemeinde aktuell Faltblatt nehmen und überlegen, was es da so alles gibt in der Gemeinde und überlegen, wofür wird da intensiv gebetet und wofür kaum. Und man wird es an der Entwicklung sehen, wofür gebetet wird und wofür kaum gebetet wird. Wir sind oft so, wir beten so lange, bis etwas läuft. Und wenn es läuft, dann nehmen wir sozusagen das Gas heraus und denken, es läuft. Aber dann fängt es ja schon wieder an, langsamer zu gehen. Gebet, eine wunderbare Erfahrung in Gemeinschaft, auch persönlich. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Viele Leute scheuen sich, öffentlich zu beten. Wir scheuen uns nicht, über alles zu reden, aber zu beten. Und jemand sagte mal, der Feind Gottes, ich weiß nicht, ob Sie an den glauben, der baut uns Hemmschwellen da ein, wo sie nicht hingehört, hören und nimmt uns die Hemmung dort, wo sie eigentlich sein sollte. Und gerade wenn man über Gott reden möchte oder in dem Falle gemeinsam beten, ist so eine Hemmung da. Da hat fast jeder irgendwo eine Hemmung, zumindest lange Zeit. Und er muss sie überwinden, um weiterzugehen. Es wäre schön, wenn der eine oder andere das tut und dabei entdeckt, wie viel Freude das macht. Eine ganz große Gebetsbewegung haben wir alle vor Jahren aus dem Fernsehen zumindest mitgekriegt. Es waren diese Friedensgebete in der DDR, immer montags, wo sich der Staatsapparat vorbereitet hat auf eine gewaltsame Auseinandersetzung, aber die Leute kamen mit Gebeten und mit Lichtern an. Darauf waren die Stasi-Leute nicht vorbereitet. Damit wussten sie nicht umzugehen. Hier haben sich Leute in die Freiheit gebetet. Ich habe allerdings den Eindruck, nachdem die Freiheit da war, haben sie auch wieder aufgehört zu beten. Zumindest die meisten von ihnen. Das ist dann wieder der Nachteil, wenn man etwas von Gott empfangen hat, zu sagen, vielen Dank, das war es jetzt gewesen, statt in ein persönliches Lebensverhältnis zu ihm zu treten und zu sagen, jetzt will ich dir mein Leben zur Verfügung stellen und bin gespannt, was du daraus machst. Ja, ich wünsche Ihnen und mir, dass wir Beter sind, dass Gott uns zeigt, wofür wir beten, persönlich, auch gemeinsam. Und wenn Sie bisher noch niemand haben, mit dem Sie zusammen beten, wobei natürlich der Ehepartner der idealste Partner wäre, wenn Sie einen haben und er auch diese Richtung vertritt. Aber man kann ja auch sich jemand anders zeigen lassen und mit ihm ins Gespräch kommen, ob ein gemeinsames Gebet möglich wäre. Ich möchte jetzt keinen mit einem schlechten Gewissen nach Hause schicken, nach dem Motto, ich bin ja alleine und finde niemand. Darum geht es nicht, aber Gott führt auch Menschen zur richtigen Zeit zusammen. Ich wiederhole nochmal, der Einstieg war, drei Hinweise für erhörtes Gebet war Glauben im Namen Jesu und das war ganz bedeutend und nach seinem Willen, aber zu diesem Willen gehört auch gemeinsam zu beten und es wäre schön, wenn der eine oder andere hier eine Beziehung entdeckt und sich selbst Jesus zur Verfügung stellt und mit einem anderen gemeinsam dessen Weg betend geht. Herr Jesus, wir freuen uns, dass du gerne gibst, dass du das persönlich tust, einmal dich selbst uns anvertraust, wenn wir dich darum bitten, aber auch darüber hinaus vieles schenkst und hab Dank, dass das Gebet auch Gemeinschaft stiftet. Amen.